ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Professor Michael Baumann.
Schönen guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Sie sind Mediziner und ja. Sie sind Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Und wie der Name schon sagt, bei Ihnen wird Krebsforschung betrieben und das seit 60 Jahren. Und wir haben Sie ja gerade noch so, Herr Baumann, erwischt vor dem Ende des 60. Geburtstages. Der wird nämlich dieses Jahr bei Ihnen gefeiert. Welche Bedeutung hat denn das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg heute, 60 Jahre nach seiner Gründung?
Ja, wir sind tatsächlich das größte Krebsforschungszentrum in Europa und gehören auch auf der Welt zu den 5 ganz großen Krebsforschungszentren. Und was vielleicht wichtig ist, jetzt so 60 Jahre, nachdem wir gegründet worden sind, wir sind nicht als ein Krankenhaus oder eine Krebsklinik gegründet worden, sondern tatsächlich, wie der Name sagt, für Krebsforschung. Also bei uns ist Forschung ganz groß geschrieben. Und um dann Forschung auch zum Patienten zu bringen, arbeiten wir mit entsprechenden Kliniken, Universitätskliniken meist zusammen.
Da haben Sie auch eins direkt vor der Tür in Heidelberg.
Ja.
Da ist die Kooperation, glaube ich, besonders eng.
Die ist die Kooperation der ersten 40 Jahre ungefähr gewesen. Mittlerweile sind wir aber in ganz Deutschland unterwegs und kooperieren in ganz Deutschland.
Genau, also knapp, Stichwort größtes Krebsforschungszentrum Europas, knapp 3.500 Mitarbeiter, davon 1.500 Menschen, die Wissenschaft betreiben an zahlreichen Standorten. Ja, das klingt nach einem großen Tanker. Wie kann ich mir die Arbeit bei Ihnen vorstellen?
Also die Arbeit der Wissenschaftler ist, wie Wissenschaftler auch auf der ganzen Welt arbeiten, die allermeisten in Laboratorien. Das heißt, die haben ein Team, die haben Räume, in denen spezielle Forschungseinrichtungen zur Verfügung stehen und betreiben dann auf ihrem Fachgebiet ganz spezialisierte Krebsforschung. Meine eigene Arbeit als Vorstand ist eine ganz andere. Ich forsche nicht im Labor, nicht mehr.
Und gucken Sie nicht mal ab und zu rein?
Doch, natürlich, aber bei anderen.
Ja, okay. Achso, also das heißt, Sie haben keine eigene Forschungsgruppe mehr, die irgendwas macht. Also die Zeit haben Sie dann wahrscheinlich nebenbei auch
nicht. Genau, die Zeit steht einfach nicht zur Verfügung. Und meine Aufgabe ist zu gucken, was wir insgesamt forschen und insgesamt auch Forscher zu verknüpfen, sei es im eigenen Zentrum, sei es in Deutschland, sei es auf der Welt.
Ja, wenn man bei Ihnen so guckt, da wird ja in den verschiedensten Bereichen geforscht und gearbeitet. Können Sie so ein bisschen definieren, also wir haben schon festgelegt, beziehungsweise das Missverständnis ausgeräumt, Patienten haben Sie keine, sondern Sie sind wirklich eine reine Forschungseinrichtung. Wo legen Sie denn Ihre Schwerpunkte?
Also wir haben 5 große Forschungssäulen sozusagen. Das eine ist Tumorbiologie, das zweite ist alles, was mit Genetik und abgeleiteten neuen Technologien zu tun hat. Das dritte sind so Risikofaktoren von Krebs und Prävention. Das vierte ist Immunologie, Immuntherapie, Infektionen und Krebs. Und das fünfte ist alles, was mit Radiologie, Chirurgie und zum Teil auch mit Daten zu tun hat. Und das sind große, große Tanker, auch für sich jeweils. Und um da nicht zu versäulen und gerade auch zwischen diesen einzelnen Bereichen zu gucken, haben wir auch eine Menge Querverbindungen. Zum Beispiel Datenwissenschaft ist eine Querverbindung quer über alle Dinge hinweg.
Sind auch einige Themen, die wir heute im Lauf der Sendung noch ansprechen werden, weil wir wollen ja darüber sprechen, welche Innovationen gibt es denn im Bereich der Krebstherapie. Aber ich nehme jetzt erstmal an, also so alles, was da abläuft, kriegen Sie wahrscheinlich auch nicht.
Natürlich nicht.
Gibt es da jemanden, der Ihnen berichten muss, diese und jene Forschungsgruppe hat das und das gemacht?
Also ich versuche mich so kundig wie möglich zu halten, aber es ist natürlich unmöglich bei solch vielen Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Gruppen, das sind weit über 120 einzelne Abteilungen, genau zu wissen, was jede einzelne Abteilung tut. Wir unterhalten uns aber häufig in Runden, die dann einzelne Themen beleuchten und da kriege ich natürlich dann auch meine Informationen.
Herr Baumann, wo sehen Sie aktuell die großen, ja sagen wir mal, Baustellen in der Krebsforschung?
Also es gibt eine Menge wirklich toller neuer Dinge für die Krebsforschung, die ich jetzt in Fülle gar nicht nennen kann. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Es hat große Fortschritte gegeben bei Immuntherapien, die heute auch in der Klinik angekommen sind. Es hat sich ganz viel bei Datenwissenschaften getan. Und es hat sich ganz viel bei unserem Verständnis dessen getan, dass Krebs eine unglaublich komplizierte Krankheit ist, die bei jedem Patienten völlig unterschiedlich ist.
Also habe ich mal mitgeschrieben, Datenwissenschaften, Immuntherapie, personalisierte Medizin, das werden wir alles gleich besprechen. Vorher wollen wir noch ein bisschen über Sie sprechen. Sie haben in Hamburg studiert, dort auch Ihre Ausbildung gemacht. Sie waren auch Klinikdirektor, also selber auch aktiver Mediziner, nicht nur, sage ich mal, Wissenschaftsmanager, der Sie heute sind. Sie sind Radio-Onkologe, also Strahlentherapeut und Strahlenbiologe. Also Sie haben vor allem auch Krebserkrankungen selbst behandelt, viel für die Forschung in Ihrem Fachgebiet getan. Wenn Sie mal so zurückschauen auf Ihre Karriere, welche Meilensteine in der Krebstherapie haben Sie selbst in Ihrem Leben aktiv miterlebt?
Also aktiv miterlebt habe ich tatsächlich, dass die Strahlentherapie sich technologisch, aber auch biologisch komplett neu aufgestellt hat. Und das war natürlich spannend für mich als junger Arzt, als ich aus den USA zurückgekommen bin, dann auch zu sehen, dass das in den 10 Jahren danach in der Strahlentherapie richtig voranging. Eine zweite Sache, die ich glaube ich überhaupt nicht überschätzt werden kann in der Wichtigkeit, ist, dass wir Ärzte gelernt haben, zusammenzuarbeiten. Als ich junger Assistenzarzt war, da war es tatsächlich noch so, dass die Strahlentherapeuten haben halt Strahlentherapie gemacht, die Chirurgen haben Chirurgie gemacht, die Internisten haben Chemotherapie gemacht. Miteinander gesprochen haben sie ganz wenig und vor allen Dingen nicht darüber, was für einen Patienten das beste Angebot ist. Mhm. Und das, was wir heute Multidisziplinarität nennen, also dass wir in Teams zusammenarbeiten und jeden einzelnen Patienten auch wirklich besprechen, welches Angebot wir gemeinsam machen können und das dann mit dem Patienten besprechen, das hat es nicht gegeben. Und das ist eine unglaubliche gute Sache gewesen, die alleine durch diese strukturellen Sachen 10% Überleben mehr bedeutet für Patienten.
Sie waren ja selbst auch, also als wenn man so Direktor ist von so einer Uniklinik, da muss man ja auch irgendwie Innovationen selber machen. Also haben Sie damals gemerkt, ich muss hier und da vielleicht mal was reinstecken, damit dieses Multidisziplinäre, damit wir anfangen, auch mit den Kollegen mehr zu sprechen? Oder hatten Sie da andere Schwerpunkte, Ihr Fachgebiet vielleicht auch technisch zu verbessern?
Ich habe tatsächlich beides gemacht. Also ich bin ja 95 von Hamburg nach Dresden gegangen und habe mich da sehr darum gekümmert, neue Techniken auch aufzubauen und auch Forschungslaboratorien im Bereich der Biologie, der Strahlenbiologie aufzubauen, die ebenfalls für Patienten sehr bedeutsam waren. Aber so mit der Jahrtausendwende habe ich mich dann sehr darum gekümmert, auch diese Multidisziplinarität aufzubauen. Und wir haben damals in Dresden eins der beiden ersten Krebszentren, großen Krebszentren in Deutschland aufgebaut, um genau das nach vorne zu bringen.
Also nicht so miteinander reden, nebeneinander herarbeiten. Können Sie sich das erklären, warum man das früher gemacht hat? Aus der heutigen Sicht klingt das irgendwie unlogisch.
Nee, es gibt eine Klinik. Es gibt ja immer noch Kliniken für Urologie, für Gynäkologie und so weiter. Und diese Kliniken, die haben früher als so ein Organismus in einem Uniklinikum gearbeitet. Und da alle Ärzte, alle Pflegenden auch genug zu tun haben, ist dieses Miteinander Strukturen aufzubauen, tatsächlich in Deutschland erst spät gekommen. Mhm. Die USA sind dort Jahrzehnte voraus gewesen, auch England, auch Holland sind weiter gewesen. In Deutschland hat es gefehlt.
Haben wir diesen Rückstand, haben wir den aufgeholt?
Ja. Und es sind viele aus meiner Generation, aber auch aus der Generation davor schon, sind im Ausland zumindest zum Teil ausgebildet worden und haben natürlich gesehen, dass dort Dinge anders sind und haben das auch nach Deutschland zurückgebracht. Heute haben wir es komplett aufgeholt.
Sie haben 2019 die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgerufene Dekade gegen Krebs mit initiiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Können Sie kurz erklären, was hat es damit auf sich?
Ja, wir haben uns tatsächlich Gedanken im Vorfeld darüber gemacht, was man in Deutschland bräuchte, um verschiedene Gruppen, die sich mit Krebs beschäftigen, und das sind ja nicht nur Forscher und Ärzte, sondern das sind insbesondere auch die Patienten, das ist die Industrie, das ist aber auch die Politik, die sich Gedanken darüber machen muss, wie ein gutes Krebsforschungs- und Versorgungssystem in Deutschland aufgestellt ist, dass man die zusammenbringt und nicht nur über einen Zeitraum, der so ganz üblich ist, bei Forschungsförderung geht man meist von 3 bis 5 Jahren aus, sondern tatsächlich mal über 10 Jahre gemeinsam daran zu arbeiten, das System nachhaltig zu stärken. Und das ist die Dekade gegen Krebs.
Warum haben Sie da gedacht, dass es notwendig ist? Also haben wir nicht genug Fokus drauf? Weil die Zahlen sind ja immens. Also wir haben viele Neuerkrankungen, 500.000 pro Jahr in Deutschland und natürlich auch sehr, sehr viele Sterbefälle.
Das haben wir und die Zahlen haben Sie genau richtig gesagt. Und das zeigt eben, wie groß das Problem ist. Und wir werden auch in Deutschland in den nächsten Jahren noch mehr Krebserkrankungen bekommen. Weltweit nimmt Krebs erheblich zu. Und insofern müssen wir uns Gedanken darüber machen, was wir denn gegen diese Krankheit, die jeder hat jemanden in der Familie oder im Freundeskreis, der an dieser Krankheit erkrankt ist, und was wir gegen diese Krankheit tun können. Und da werden Lösungen letztendlich nur aus der Forschung kommen können.
Sie haben es vorhin angesprochen, es gibt einige sehr, sehr spannende Ansätze, zum Beispiel die Immuntherapie. Und da ist es inzwischen auch egal, ob Sie Lungenkrebs, Nierenkrebs oder Hautkrebs jetzt mal so als drei Krebserkrankungen nennen. Die eröffnet neue Möglichkeiten bei der Therapie auch von schwereren Krebsleiden, wenn da Metastasen aufliegen. Können Sie mal kurz erklären, was da so das Prinzip ist dahinter und warum das so innovativ ist?
Ja, es gibt galt seit ganz, ganz langem natürlich die Idee, dass das Immunsystem was mit einer Krebserkrankung zu tun hat. Und wenn man drüber nachdenkt, dann kommt man auch sofort zum Schluss, ja, muss was damit zu tun haben.
Das macht Sinn, ja.
Weil der Krebs ja überhaupt erstmal wachsen muss. Und bei uns im Körper entstehen jeden Tag jede Menge Mutationen und entartete Zellen, die das Immunsystem, unser gesundes Immunsystem, abräumt. Diese Krebserkrankungen, die müssen dieser Überwachung durch das Immunsystem entkommen sein. Und dann ist die Idee natürlich naheliegend, können wir das Immunsystem, unser eigenes körpereigenes Immunsystem nicht wieder schärfen, dass es gegen den Krebs vorgeht. Mhm. Und das haben Forscher über Jahrzehnte sehr mühevoll versucht und haben wenig bis gar keinen Erfolg gehabt. Bis dann tatsächlich ein Durchbruch gekommen ist und jetzt nimmt dieses Feld ungeheuer Fahrt auf und hat mittlerweile neben der Strahlentherapie, der Chirurgie und der Chemotherapie als vierte Säule auch die klinische Versorgung von Krebskranken erreicht.
Also das eigene Abwehrsystem scharf stellen, sodass es Krebszellen erkennt und bekämpft. Der Durchbruch, der war tatsächlich beim Nierenkrebs, wenn ich es noch richtig
erinnere. Beim Melanom.
Aber Melanom, richtig. Aber für mich als Urologe natürlich beim Nierenkrebs. Dann hat sich es aber auf der breiten Therapieebene dann durchgesetzt. Ja, jetzt haben wir zwei Dinge schon angesprochen. Kommen die denn heute flächendeckend zum Einsatz, diese Immuntherapien?
Ja. Die Patienten in Deutschland, die eine Immuntherapie brauchen und eine Tumorsituation und einen Tumor haben, wo die Immuntherapie auch wirkt, bekommen diese auch verschrieben und das geschieht flächendeckend.
Mhm. 2018 gab es dafür sogar einen Nobelpreis, aber ja, es ist ja, wo Wirkung entsteht, entstehen auch Nebenwirkungen. Also sind diese Therapien so völlig unproblematisch, weil so klingt es ja immer, wenn irgendwas Neues kommt.
Ja, man kann sich die Therapie so vorstellen, dass die Krebszellen haben gelernt, wie sie tatsächlich unserem Immunsystem entkommen können und suggerieren unserem Immunsystem, dass das eigentlich körpereigene Zellen sind. Und dann schwächt sich das Immunsystem ab, weil wir normalerweise nicht wollen, dass unser Immunsystem gegen unseren eigenen Körper, gegen den gesunden Körper vorgeht. Und das kann man mit diesen Medikamenten, sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, aufheben, dann nimmt man sozusagen die Bremse, wird gelöst und das Immunsystem erkennt dann wieder Krebszellen, geht gegen die Krebszellen vor. Aber das Immunsystem kann auch gegen gesunde Körperzellen sich schärfen und kann dann Nebenwirkungen machen, wie zum Beispiel Hautentzündung, Darmentzündung, Lungenentzündung. Und das muss während einer solchen Therapie ganz genau kontrolliert werden und auch gegebenenfalls behandelt werden.
Wir haben gerade über die Immuntherapien gesprochen. Ja, jetzt mal so, also wenn man so eine neue Therapie entwickelt, ja, gegen Krebs. Jetzt bei der Immuntherapie ist es ja so, dass die häufig bei schwereren Verläufen dann auch zum Einsatz kommt. Worüber reden wir hier eigentlich? Also was verändert sich da mit den Patienten? Weil Sie haben es ja auch gerade beschrieben, die müssen ja dafür auch was in Kauf nehmen. Nebenwirkungen, eine weitere Therapie, die sie dann machen müssen.
Genau, wir schauen bei solchen Entwicklungen tatsächlich darauf, was es dem Patienten bringt. Und das ist einmal verlängerte Lebenszeit oder vielleicht sogar eine Heilung. Und zum anderen müssen wir natürlich auf Nebenwirkungen schauen. Und deshalb ist die Lebensqualität von Patienten durch eine neue Therapie ein ganz wichtiger Parameter, auf den geschaut wird. Und wie passiert so etwas, wenn jetzt in einem Labor zum Beispiel eine neue Idee geboren wird und die wirklich vielversprechend ist, dann geht so etwas nicht sofort in eine klinische Behandlung, sondern dann wird erstmal meist jahrelang auch noch im Labor geforscht, um daraus eine Therapie zu machen, die man dann in eine klinische Studie, sogenannte klinische Studie, einbringen kann. Und in einer klinischen Studie wird unter sehr, sehr großen Sicherheitsbedingungen geprüft, ob eine Behandlung wirklich einen Vorteil für einen Patienten hat. Und nur wenn in solchen klinischen Studien dann herauskommt, dass Patienten davon profitieren, dann wird eine solche Therapie auch ins Gesundheitswesen übernommen.
Mhm. Sagen wir mal so, also wenn sich das jetzt herausstellt, wo liegt denn da so eine Maßgabe? Also wenn man jetzt mal die Immuntherapie hernimmt, also wenn ich jetzt so eine Therapie mache und sage, die Studie hat jetzt ergeben, ich kann 3 Monate länger leben, reicht das als Berechtigung?
Das kommt drauf an, was die Gesellschaft als Berechtigung sieht. Und meist guckt man auch darauf, nicht nur auf das längere Überleben, sondern auch darauf, ob Patienten damit auch komplett geheilt werden können. Und bei der Immuntherapie haben wir mittlerweile festgestellt mit diesen Checkpoint-Inhibitoren, dass durchaus bei einigen dieser Erkrankungen, also schwarzer Hautkrebs, Nierenkrebs, Lungenkrebs, durch die richtige Wahl dieser Medikamente 5-Jahres-Überleben erreicht werden können von der Hälfte der Patienten. Und das ist etwas, wo sich, glaube ich, unsere Gesellschaft sehr schnell darauf einigen kann, dass das ein großer Fortschritt ist, wenn die Nebenwirkungen und die Lebensqualität in Ordnung sind.
Ist ja ohnehin eine schwierige Frage. Also wer darf eigentlich entscheiden, ob eine Therapie nun ihre Berechtigung hat oder nicht? Am Ende sind es welche Grundprinzipien, die darüber entscheiden? Also ist es vielleicht auch Geld?
Am Ende entscheidet tatsächlich die Gesellschaft durch Vertreter der Gesellschaft. Es entscheidet nicht der einzelne Arzt, ob etwas ins Gesundheitswesen hineinkommt, sondern gewählte Vertreter, die letztendlich bis vom Parlament dafür bestimmt werden. Das heißt, wir als Gesellschaft bestimmen über Mechanismen, die sehr kompliziert sind, die ich jetzt auch nicht ausführen möchte, was dann wirklich in der gesetzlichen Krankenversicherung ankommt.
Jetzt die Immuntherapie, die steckt ja im Grunde genommen, auch wenn sie schon ein paar Jahre jetzt in der Anwendung ist, aber trotzdem eigentlich noch in den Kinderschuhen. Da gibt es zahlreiche Kombinationen mit anderen Therapien, mit verschiedenen Wirkstoffen, gibt inzwischen sehr, sehr viele Wirkstoffe. Wie groß sehen Sie noch das Potenzial oder ist es schon so, dass man sagen kann, Haken dran, machen wir was anderes?
Nee, enorm groß. Also wir sind wirklich noch ganz am Anfang bei den Immuntherapien. Das erste, was eingeführt waren diese sogenannten Checkpoint-Inhibitoren, die heute meist das sind, wenn man von Immuntherapie spricht. Wir haben aber auch festgestellt, dass die lange nicht bei allen Patienten wirken. Deshalb müssen wir natürlich genau schauen, warum ist das der Fall. Wir haben andere Therapien natürlich deshalb nicht aufgegeben. Auch Operationen oder Strahlentherapie oder Chemotherapie finden trotzdem statt. Das heißt, wir müssen auch die Kombination sorgfältig prüfen. Und wir entwickeln derzeit auch komplett neue Immuntherapien, die hoffentlich wirksamer sind oder noch wirksamer sind als die Checkpoint-Inhibitoren.
Also noch zielgerichteter? Oder?
Zum Beispiel basierend auf Zellen. Es gibt die Checkpoint-Inhibitoren, das sind meist Moleküle. Wir können aber auch ganze Zellen geben des Immunsystems, die dann außerhalb des Körpers verändert werden, sodass sie gezielter auf den Tumor eindringen können. Und das ist die zelluläre Immuntherapie und die entwickelt sich ebenfalls im Moment sehr rasant. Das heißt, wir haben völlig unterschiedliche Immuntherapien und der Begriff Immuntherapie ist die Obergruppe. Und darunter werden sich auch die nächsten Jahre und ich würde sogar behaupten, die nächsten Jahrzehnte noch viele weitere Therapien entwickeln, die dann für Patienten von Vorteil sind. Und meist ist es so, dass man in der Krebstherapie nicht sagen kann, ein Medikament wirkt für alle, sondern wir lernen mehr und mehr, dass es immer ganz spezifische Medikamente gibt, die für bestimmte Patientengruppen oder manchmal sogar für individuelle Patienten von großem Wert sind.
Also dieses Ausprobieren unterschiedlicher Kombinationen, das hat schon dann durchaus auch seinen Sinn.
Das hat absolut seinen Sinn, muss aber unter Studienbedingungen, also unter gut überwachten Bedingungen stattfinden, um dann wirklich auch festzustellen, für welche Patienten es was bringt und für welche nicht. Und das muss muss unter sorgfältiger wissenschaftlicher Kontrolle stattfinden.
Wir haben gerade viel über Immuntherapien gesprochen. Und wie kommt es eigentlich dazu, dass so eine neue Krebstherapie dann auch tatsächlich in die Klinik kommt, also wirklich auch an den Patienten? Und da haben wir jetzt eine Frage von Stefan Willhuber aus Hügelsheim. Der schreibt uns, dass er eine an Nierenkrebs verstorbene Freundin hat und dort erfahren musste, ja, dass die Immuntherapie immer als letztes verschrieben wird. Und dann ist es eben auch schon zu spät, als dass sich das noch zum Guten wenden würde.
Ja, das liegt daran, das ist eine wirklich gute Beobachtung, das liegt daran, dass wir neue Prinzipien der Krebstherapie immer in solchen Stadien zunächst erforschen, die besonders schlechte Heilungsaussichten haben. Und das hat viele Gründe, warum wir das machen. Einmal, weil dort die Heilungsaussichten so schlecht sind. Zum anderen aber auch, weil wir ungern auf effektive Therapien verzichten wollen in anderen Stadien, wo die zur Verfügung stehen. Und deshalb sind die meisten Studien in späten Stadien. Wenn dann aber Erfolge gezeigt werden, dann schließen sich sehr häufig viele Studien an, die das in frühere Stadien bringen. Und genau das passiert im Moment bei der Immuntherapie. Dort wird jetzt auch die Immuntherapie bei frühen Stadien untersucht.
Also gute Forschung und insbesondere gute Krebsforschung, die braucht Zeit. Und diese Zeit, die kann man sich auch eigentlich nirgendwo einsparen. Das geht eigentlich nicht.
Doch, wir können Zeit einsparen. Die sogenannte translationale Forschung, also Dinge wirklich von der Erfindung bis in die Klinik zu bringen, da sind schon noch Zeitpuffer drin. Aber bestimmte Sachen, die lassen sich nicht verkürzen. Hm. Wenn eine klinische Studie läuft, dann müssen wir gucken, dass die Ergebnisse auch vorliegen. Und vorher können wir keine neue klinische Studie aufsetzen.
Immer weiter, also wir haben ja darüber gesprochen, bestimmte biologische Merkmale eines Tumors, die kann man ins Visier nehmen, erstmal um den Tumor zu verstehen. Und dann natürlich auch als Ansatz für Therapien, so zielgerichtete Therapien. Was ist da noch erwähnenswert?
Also wir haben tatsächlich in den letzten 3 Jahrzehnten gelernt, dass Krebs die komplizierteste Erkrankung ist, die wir kennen. Und sich permanent auch ändert. Was bedeutet das? Wenn bei einer Frau Meier und einem Herr Müller nach den üblichen medizinischen Untersuchungen exakt der gleiche Tumor vorliegt, selbst unter dem Mikroskop des Pathologen, das genauso aussieht, dann wissen wir heute, dass diese Tumoren biologisch mit höchster Wahrscheinlichkeit komplett unterschiedlich sind, obwohl sie gleich aussehen. Und wir haben sogar gelernt, dass innerhalb eines Tumors große biologische Unterschiede bestehen, von links oben nach rechts unten, in einer Metastase eines Tumors nochmal weitere Unterschiede bestehen und dann im Verlaufe des Tumorwachstums und der Therapie sich das auch nochmal alles ändert. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr heterogenes, also unterschiedliches System, und eine Therapie, die gegen einen bestimmten Tumorklon wirkt nicht unbedingt gegen die anderen. Und deshalb müssen wir diese Veränderungen erfassen. Das ist heute möglich mit neuen modernen molekularbiologischen Methoden. Kann das heute schnell und umfassend gemessen werden? Und dann muss die personalisierte oder sogenannte Präzisionstherapie dieser Biologie genau angepasst werden. Und das nimmt mehr und mehr einen Einzug in die Klinik.
Welche Rolle spielt da, oder beziehungsweise ich nehme mal an, dass eine gewichtige Rolle bei dieser neuen Erkenntnis die Entschlüsselung des DNA-Codes gespielt hat? Die gilt ja auch erst seit ein paar Jahren für wirklich abgeschlossen oder als wirklich abgeschlossen.
Ist so. Und dann muss es auch noch die ersten Entschlüsselungen, die gemacht worden sind, die haben ungeheure Gelder verschlungen und wurden über ganz viele Labors auf der ganzen Welt gemacht. Heute können das in entsprechenden Forschungslabors, aber auch klinischen Labors Geräte innerhalb sehr kurzer Zeit machen. Und dann muss durch Bioinformatiker, also durch Datenspezialisten, diese ungeheure Datenflut so ausgewertet werden, dass ein Arzt damit auch etwas anfangen kann. Das ist heute möglich, das haben wir etabliert, das wird sicher in Zukunft noch besser werden. Und dann können wir gucken, ob ein Tumor bestimmte Verwundbarkeiten hat, die wir angreifen können durch Therapien. Und dann sehr personalisiert diese Therapie verschreiben.
Ganz kurz zur Einordnung, wie sehr Zukunftsmusik ist das oder sind wir da schon nah dran?
Nein, wir sind da nah dran, und in klinischen Studien und auch in Fällen, für die es sonst keine Therapie gibt, ist das heute Realität in Deutschland.
Heute weiß man, dass viele Krebsarten auch auf spezielle Genveränderungen zurückzuführen sind. Und so kann man Krebszellen ja auch inzwischen im Blut nachweisen. Professor Michael Baumann, Vorstand beim DKFZ in Heidelberg, in SWR1 Leute. Und früher musste man ja immer eine Gewebeprobe nehmen, um wirklich einen Tumor finden zu können. Heute geht das tatsächlich aus dem Blut.
Ja, das geht, aber für klinische Anwendungen, also für Anwendungen, die für Patienten sind, brauchen wir tatsächlich noch Gewebeproben. Wir schauen uns trotzdem Zellen im Blut sehr genau an, um zum Beispiel zu sehen, ob eine bestimmte Therapie anschlägt. Das kann man am Blut zum Teil schon erkennen. Vieles davon ist heute aber noch klinische Forschung.
In den USA sind trotzdem zurzeit über 180 Krebstherapien zugelassen, die auf einen konkreten Gendefekt auch abzielen.
Ja, aber der nicht unbedingt im Blut festgestellt wird, sondern im Tumorgewebe.
Da dürfen wir jetzt nichts vermischen.
Und genau, das darf man nicht vermischen. Und solche Therapien werden auch in Zukunft weiter zunehmen, weil wir eben diese unterschiedliche Biologie dann berücksichtigen müssen und auch wollen, um Patienten die beste Therapie zu geben.
Überhaupt wird ja der Begriff Gentherapie, der wird ja bunt gemischt und immer so ein bisschen missbräuchlich auch benutzt. Und teilweise hat die Corona-Impfung da noch den Rest dazugegeben, dass man da irgendwie alles miteinander mischt. Wir versuchen mal ein bisschen Klarheit reinzubringen. Also es gibt Merkmale, bestimmte Merkmale, die man aber schon adressieren kann bei der Tumortherapie. Ein Beispiel ist ja zum Beispiel das BRCA1-2 als Mutation oder BRCA, wie auch viele sagen, zum Beispiel beim Brustkrebs.
Genau. Das erhöht das Risiko für Brustkrebs und auch andere Risiken, aber das ist keine Gentherapie, dass wir das feststellen, sondern wir messen dann dieses Gen und wir messen zunehmend in Tumoren bestimmte Genmutationen. Auch andere Parameter, wie das zum Beispiel übersetzt wird in Eiweiße, weil die Eiweiße dann wiederum die Funktion in der Zelle übernehmen, auch das kann man heute zunehmend messen. Und das ist Diagnostik. Und basierend auf dieser Diagnostik entscheiden wir dann über die bestmögliche Therapie.
Wo kriege ich diese Informationen her, die ich brauche, um jetzt zum Beispiel zu wissen, welches Gen bei welcher Krebserkrankung verändert ist?
Da gibt es große Dateien, die benutzt werden von entsprechend ausgebildeten Ärzten und Datenwissenschaftlern, meist gemeinsam. Plus zusätzlich dann Biologen, die auch in diesen Fragen besonders versiert sind. Und dann wird in molekularen Tumorboards zum Beispiel, wir hatten vorhin gesagt, dass wir uns bei der Behandlung von Patienten heute über die Fächer hinweg unterhalten. Das tun wir auch bei diesen molekularen Befunden. Das heißt dann nicht Tumorboards, sondern molekulare Tumorboards. Und dort werden dann bestmögliche Entscheidungen getroffen.
Ganz viel Aufsehen gab es ja um die sogenannte Genschere oder das molekulare Skalpell, also um dieses CRISPR-Cas. Mit ihr lässt sich die DNA verändern und reparieren. Also das klingt doch gut. Also da kann man doch, wenn man einen Defekt hat und feststellt und sie sagen, das kann man gut machen, dann kann man den doch einfach schön rausschneiden, reparieren und gut ist. Mhm. Oder sind wir da noch nicht?
Nein, da sind wir noch nicht und ich bin mir auch nicht sicher, dass wir für Krebserkrankungen da wirklich jemals hinkommen, weil die meisten Krebse, von denen wir reden, haben eine Unmenge von Mutationen und verändern sich eben unter Druck, unter Umgebungsdruck auch in bestimmte Richtungen weiter. Und diese vielfältigen Mutationen, die kann man heute nicht mit dann tatsächlich einer Gentherapie, das ist das, worauf Sie ansprechen, kann man heute nicht angehen.
Also das wäre dann eine Gentherapie?
Das wäre dann tatsächlich eine Gentherapie, aber die sehe ich für diese Tumoren derzeit nicht. Wir nutzen trotzdem gentechnische Maßnahmen und darunter auch CRISPR, um Zellen zum Beispiel außerhalb des Körpers, unsere Immunzellen, von denen wir vorhin gesprochen haben, um die zu verändern und besser auszurüsten, um gegen den Tumor wirksam zu sein, zum Beispiel bei der CAR-T-Zell-Therapie.
Die zum Beispiel beim Bauchspeicheldrüsenkrebs zur Anwendung kommt, aber da ist es noch relativ in den Anfangszeiten.
Die hauptsächlich im Moment bei Lymphomen, also Lymphknotenkrebs und Leukämien zum Ansatz kommt und dort auch mittlerweile in der Klinik angekommen ist.
Und damit hat sich die Frage von Markus Müller aus Ludwigsburg wahrscheinlich erledigt. Der sagt, kann man, also das bezieht sich jetzt auf die Genschere, kann man durch medizinische Rückveränderungen die Zellen wieder auf einen gesunden Zustand der Heilung bringen und Schadensreduzierung dadurch erwirken?
Ja, theoretisch ja. Theoretisch hört sich das erstmal logisch an, aber wie gesagt, ein Krebs verändert sich in seiner Laufbahn so so stark, dass wir nicht mehr von einer Veränderung, sondern manchmal von Hunderten von Veränderungen sprechen. Wenn wir irgendwann mal in der Lage sind, Krebse ganz, ganz, ganz früh, so direkt bei der Entstehung zu erwischen, dann könnten wir das vielleicht komplett neu bewerten. Im Moment ist das aber nicht der wichtigste Weg, in dem wir in der Forschung unterwegs sind.
40% der Krebserkrankungen könnten heute verhindert werden. Das haben Sie gesagt, Herr Professor Baumann. Sie sind Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums, wobei Sie würden wahrscheinlich sagen Vorstandsvorsitzender oder wissenschaftlicher Vorstand. Das haben Sie vor einigen Jahren gesagt. Warum? Warum?
Ja, wir können tatsächlich Krebs vermeiden und nach dem, was wir heute wissen, das kann zukünftig auch noch mehr werden, sind 40% der 500.000 Krebserkrankungen, die wir jedes Jahr neu in Deutschland haben, vermeidbar. Und das geht uns alle an. Das ist Rauchen, ist ein riesiger Faktor, um Krebs zu erzeugen oder das Krebsrisiko zu erhöhen. Es gibt aber weitere Faktoren, die auch sehr wichtig sind, zum Beispiel der ganze Komplex Ernährung, Übergewicht, ungesunde Ernährung, zu viel Alkoholgenuss, zu wenig Bewegung auch, ist auch alles etwas, was Krebsrisiken erhöhen kann. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommen wir tatsächlich auf 40%. Und das ist eine enorme Zahl. Es gibt keine Medikamente, kein neues Therapieverfahren, was auch nur annähernd in dieser Größenordnung liegt. Mhm. Und wenn ich da dann noch sogar zunehme, dass man durch Früherkennung, wenn man einen Krebs sehr, sehr früh erkennt, ganz klein, dann oftmals sehr gute Heilungsaussichten hat, dann könnten wir durch die Verhinderung, diese Primärprävention und die Früherkennung, die Experten auch oft Sekundärprävention nennen, könnten wir 60% ungefähr von allen Krebstodesfällen in Deutschland verhindern.
Das ist eine enorme Zahl, wenn Sie es so aufzählen. Jetzt haben Sie natürlich Faktoren genannt. Da hätte ich jetzt gesagt, ja gut, um mit den Worten von Christian Lindner zu sprechen, wo ist die Nachricht? Also das weiß man doch. Rauchen, schlechte Ernährung und so weiter. Warum sind die Zahlen immer noch trotzdem so?
Ja, die Nachricht ist wahrscheinlich die, dass wir es trotzdem nicht hinkriegen. Mhm. Und wir werden es aber hinkriegen müssen, weil unser Gesundheitssystem auch die Ausgaben, die wir uns leisten können, und Deutschland ist ein im Gesundheitswesen toll ausgebautes Land und auch ein reiches Land. Wenn wir uns auf der Welt diese Zahlen angucken, dann werden wir viel mehr im Bereich Prävention zukünftig heben müssen. Mhm. Und ganz ehrlich, als Arzt, ich habe wenig Patienten, eigentlich nie einen Patienten getroffen, der nicht hinterher gesagt hat, hätte ich doch diese Krankheit komplett vermeiden können. Also insofern, wir finden das alle wichtig, aber wir kriegen es noch nicht genügend hin. Mhm. Und da reichen vermutlich nicht Aktionen aus, wo wir einfach mal irgendwo ein Plakat hinhängen und sagen, nicht rauchen, sondern wir müssen da tatsächlich solche Maßnahmen ergreifen, die wirklich effizient sind. Und da sind wir wieder bei Forschung. Die Forschung muss also gucken, welche dieser Maßnahmen müssen wir wie umsetzen, dass sie effizient sind. Und ich sage Ihnen mal, beim Rauchen, um das einfachste Beispiel zu nehmen, die Tatsache, dass wir heute in Restaurants nicht mehr rauchen können, was, glaube ich, auch jedem von uns gefällt, sogar Rauchern gefällt. Das hat viel dazu beigetragen, dass insgesamt die Rauchquoten niedriger geworden sind. Und solche Maßnahmen müssen wir halt herausfinden, müssen wir testen. Und wenn sie dann getestet sind, dann sollten wir die als Gesellschaft auch umsetzen.
Sie haben am DKFZ tatsächlich dort auch Schwerpunkte gesetzt, was die Forschung angeht. Welche Projekte laufen denn da? Also wie kann man Prävention oder Vorsorge erforschen?
Ja, tatsächlich haben wir gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe, das ist die größte deutsche Stiftung, die sich um Krebs kümmert, haben wir in 2018 eine strategische Partnerschaft gebildet, um das nationale Krebspräventionszentrum aufzubauen, weil sowohl die Krebshilfe als auch wir als DKFZ nicht zufrieden waren mit der Situation von Krebsprävention und Früherkennung. Und das Ziel ist, dass wir die Forschung, die es in diesem Bereich gibt, unter einem Dach bündeln. Das ist zunächst mal in Heidelberg am DKFZ der Fall, aber wir werden dann auch in ganz Deutschland sehen, mit welchen Partnern wir zusammen dann auch überall in Deutschland solche Möglichkeiten zur Verfügung stellen und zum Beispiel Beratungsstellen oder auch wissenschaftliche Stellen einrichten können. Mhm. Und was ist zum Beispiel Forschung in Deutschland? Mein Vorvorgänger ist der Nobelpreis vergeben worden für Medizin, für die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Gebärmutterhalskrebs. Heute wissen wir, dass auch andere Krebsarten durch diesen Impfstoff verhindert werden können. Und das ist aus einem molekularbiologischen Labor bis hin in klinische Studien gegangen und steht jetzt weltweit zur Verfügung. Mhm. Wir haben aber noch ein Problem.
Ist in auch Deutschland, die Prävention. Genau. Wie gut wird denn das angenommen?
In Deutschland, wo wir es erfunden haben, sind von den Mädchen, die geimpft werden sollten, knapp weniger als 60% geimpft. In dem Alter, in dem die Impfung hätte stattfinden sollen. Und bei den Jungs ist es bei 25%. Und das zeigt uns, wir haben noch ein großes Problem und müssen auch erforschen, wie wir es besser machen, damit wir da bei 100% ankommen.
Forschung kann eben nicht nur helfen, Krebs zu behandeln, sondern auch Krebs, die Entstehung von Krebs überhaupt erst zu verhindern. Professor Michael Baumann vom Deutschen Krebsforschungszentrum in SWR1, Leute. Sie haben vorhin die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs zum Beispiel erwähnt, eine Möglichkeit, diese Erkrankung tatsächlich auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Also 0 und 100 gibt's ja immer nicht in der Medizin. Aber die Akzeptanz hier in Deutschland, die lässt zu wünschen übrig. Was können Sie sich da als Grund vorstellen? Warum ist das so?
Ja, wir haben tatsächlich Untersuchungen gemacht, die uns zum einen mit den Ländern vergleichen, bei denen die Impfung besser funktioniert. Und das sind Norwegen, England, Australien und so weiter. Und da wird sehr häufig in den Schulen geimpft oder über die Schulen die Impfung organisiert. Und dieser leichte organisatorische Kniff hat dazu geführt, dass da die Impfraten in dem Bereich sind, wie wir uns die auch für Deutschland wünschen würden. In Deutschland ist das nicht der Fall. Jugendliche gehen häufig nicht zum Arzt, weil keine Beschwerden vorliegen. Und insofern ist das Raster teilweise einfach zu breit. Und wir könnten auch in Deutschland, glaube ich, durch eine Organisation über die Schulen mehr erreichen.
Ich würde gerne ein paar Fragen stellen. Sind nämlich sehr viele gekommen, der SWR1-Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel Beate Römer aus Ringsheim. Die ist selbst an Brustkrebs erkrankt. Sie raucht nicht, sie trinkt nicht und sie hat auch kein Übergewicht. Sie fragt mal, ob vielleicht auch eine Handystrahlung oder durch umweltverseuchte Lebensmittel eine Ursache sein können für Krebserkrankungen.
Handystrahlung nach allem, was wir wissen, nicht. Umwelteinflüsse auf Krebserkrankungen, da müssen wir noch sehr viel untersuchen in den nächsten Jahren. Darüber ist nur wenig im Moment bekannt. Und da sich unsere Umwelt auch permanent ändert, ist das ein wichtiges Thema, was wir weiter berücksichtigen müssen. Man muss aber ganz klar sagen, dass für ungefähr 60% der Krebsfälle wir heute keine genaue Ursache sagen können. Genetik spielt eine Rolle mit den Genen, mit denen wir auf die Welt gekommen sind. Alter spielt eine ganz große Rolle, ist ein großer Faktor, der Krebs erklärt. Unser Immunsystem wird schlechter mit dem Alter und wir sammeln auch mehr Mutationen im Laufe unseres Lebens ein. Also vieles ist auch im Moment Zufall.
An der Frage kann man auch ganz schön sehen, was vielleicht auch gerade läuft an Forschung in Sachen Prävention. Haben Sie vielleicht mal so ein Projekt, wo Sie sagen, da bin ich besonders hoffnungsvoll, dass wir da eine Erkenntnis draus ziehen, was vielleicht bei Ihnen läuft auch?
Also chronische Entzündungen, die haben tatsächlich nach allem, was wir heute wissen, viel mit Krebserkrankungen zu tun. Also wieder sind wir beim Immunsystem. Und in diesem Falle eben Entzündungen, die über lange Zeit ablaufen. Ich sage mal ein Beispiel. Wir wissen, dass es Erkrankungen der Leber gibt, die zu chronischen Entzündungen führen, die nicht durch Viren unbedingt ausgelöst sein müssen, sondern die auch durch Ernährungsweisen ausgelöst sein können, die durch Alkohol ausgelöst sein können, die aber auch bei Menschen, die weder übergewichtig sind noch Alkohol trinken, auch vor. Und das erklären wir heute im Wesentlichen durch chronische Entzündungsmechanismen. Und wenn wir die genauer verstanden haben, dann können wir natürlich daran gehen, auch in diese Entstehungsmechanismen ganz frühzeitig zu intervenieren, um dafür zu sorgen, dass der Reiz weggeht und damit kein, in diesem Fall, Leberkrebs entsteht. Und eine ganz einfache Maßnahme, die bis jetzt zwar nur im Tierexperiment gezeigt worden ist, aber unglaublich vielversprechend ist auch für klinische Untersuchungen, sind Fastenintervalle, die tatsächlich bei Tieren gezeigt haben, dass damit dieser Umbau der Leber wieder rückgängig gemacht werden kann und damit das Risiko für Leberkrebs auch tatsächlich senkt. Für Menschen wissen wir das noch nicht, aber das ist etwas, was wir untersuchen wollen.
Und deswegen ist die Forschung so gut. Und wir enden mal mit einem Satz von Biggi Glaser, die sagt, sie ist seit 14 Jahren Krebspatientin, toujours unter Behandlung, schreibt sie. Und sie möchte nur ein großes Dankeschön loswerden, denn ohne Forschung keine Hoffnung. Und ich würde sagen, das ist auch unser Schlusssatz. Vielen Dank, Michael Baumann, für Ihren Besuch in SWR 1, Leute. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.